Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 90, erschienen am 11. April 2024. In dieser Episode geht es um das Projekt Eden-ISS. Mit diesem speziellen Gewächshaus erforschte man die Produktion von Nahrungsmitteln für das All und dabei gab es viele Herausforderungen und Erkenntnisse. Darüber und über die Zukunft des Projekts sprach ich mit dem DLR-Projektleiter Dr. Daniel Schubert sowie mit Dr. Paul Zabel, Jess Banczek und Dr. Tim Heitland. Das DLR greift das Projekt Eden-ISS außerdem noch in den DLR School Labs mit auf. Darüber sprach ich mit Ina Barwig und Maja Gibner. Und wie immer gibt es im Anschluss wieder einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
Eines der Probleme, die man für die astronautische Erforschung anderer Himmelskörper und für die Erforschung des Alls sowieso lösen muss, ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Für längere Reisen oder Aufenthalte wird man ein großes Volumen benötigen und eine große Masse transportieren müssen. Viele frische Nahrungsmittel lassen sich nicht für lange lagern, ohne sie zu verändern. Ein Ansatz, mit diesen Herausforderungen umzugehen, ist die Produktion von Nahrungsmitteln vor Ort. Das Projekt Eden-ISS erforschte diesen Ansatz mit einem eigens entwickelten Gewächshaus. Dieses wurde über mehrere Jahre in der Antarktis betrieben. Am 9. April 2024 hatte ich die Gelegenheit, mit dem Projektleiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zu sprechen.
Mein Name ist Daniel Schubert, ich bin Gruppenleiter hier am DLR, Institut für Raumfahrtsysteme, und zwar für die Gruppe Planetare Infrastrukturen.
Planetare Infrastrukturen, was macht Ihre Gruppe hier so?
Ja, wir machen zwei große Bereiche. Im Prinzip geht es darum, dass wir uns überlegen, was benötigen wir, wenn wir später mal auf dem Mond oder später mal auch auf dem Mars quasi leben und arbeiten werden. Und dann können wir natürlich nicht alles machen, dann konzentrieren wir uns quasi auf zwei Teilaspekte. Zum einen schauen wir uns, wie können wir Ressourcen nutzbar machen auf der Mondoberfläche oder auf dem Mars. Also Wasser generieren, Treibstoff produzieren, Baumaterialien erzeugen. Und zum anderen schauen wir uns an, wie können wir die generierten Ressourcen auf dem Mond möglichst in einem Habitat, in einem geschlossenen Kreislaufsystem halten. Und da konzentrieren wir uns auf Gewächshaussysteme hauptsächlich.
Ja, eine dieser Erprobungen ist Eden-ISS, der Grund, weswegen wir heute auch zusammensitzen. Was genau ist Eden-ISS, wenn man es jetzt auch gar nicht kennt?
Ja, Eden-ISS ist eine Forschungsplattform, in der wir zum ersten Mal sehr kompakt Raumfahrttechnologien testen konnten, wie wir später mal auf Mond und Mars Pflanzen anbauen werden.
Der Name Eden-ISS, was bedeutet der?
Ja, gut, ein bisschen metaphorisch gesehen, hatten wir uns halt gedacht, klar, Eden, der erste Garten der Menschheit. Und so hatten wir gedacht, wenn wir mal auf einem anderen Planeten uns ansiedeln, wollen wir quasi den ersten Garten machen. Deswegen haben wir unser Projekt Eden genannt. Eden-ISS entstand dadurch, dass es war ein Horizon 2020-Projekt, also ein Drittmittelprojekt bei der Europäischen Union. Und da war ein zweiter Fokus auch noch, wie können wir Technologien, bioregenerative Lebenshaltungssysteme auch auf der ISS testen. Und deswegen haben wir unser Projekt Eden-ISS genannt. Es war sowohl also quasi auf der Planetenoberfläche kultivieren, aber auch Teiltechnologien auf der ISS.
Also direkt mit der ISS schon so ein bisschen im Fokus oder als Möglichkeit. Als
Schritt quasi.
Ja. Woher kam denn die initiale Idee für Sie, das mit Eden-ISS zu versuchen?
Ja, also wir haben, bevor wir dieses EU-Projekt gestartet haben, gab es natürlich schon diverse andere Projekte. Wir hatten kleinere Designprojekte für die ESA absolviert, für Gewächshäuser. Wir hatten auch andere kleinere Projekte. Aber man muss sagen, Eden-ISS war dann wirklich das erste große Initialprojekt, was dann auch im Millionenbereich angesiedelt war. Persönlich geht einfach darum, ich habe mich schon immer für Pflanzen interessiert, für die Biologie, wollte aber schauen, wie kann man quasi diese diese Biologie unabhängig machen von der Erde, also quasi künstlich herstellen. Und da kam ich dann auf diese Idee, oder ich kam nicht auf die Idee, aber dann kam dann der Bereich der sogenannten Controlled Environment Agriculture Technologien oder kurz CEA Technologien, die quasi, ja, man kann sagen, das Lebenserhaltungssystem ist für Pflanzen.
Bei NELSS wurde ja dann aus der Idee Realität. Es gab oder ja, gibt eigentlich noch das Labor, auch wenn sie gerade nicht daran forschen. Wie ist das Labor aufgebaut?
Ja, also es ist im Prinzip sind es zwei 20-Fuß-Container, sogenannte High Cubes, also die sind ein bisschen höher als die normalen Transportcontainer. Und in diesen zwei Containern, die werden zusammengeflanscht, sind quasi alle Technologien drin, die wir brauchen, um Pflanzen anzukultivieren. Man kann ungefähr sagen, ein Container ist quasi dafür da, dem Astronauten oder den Personen Platz zu geben, um zu arbeiten. Dort sind auch all diese sogenannten CEA-Technologien inkludiert. Das Luftmanagementsystem, das Nährstoffversorgungssystem, eine kleine Luftschleuse, wo man sich umziehen kann. Und dann gelangt man durch eine weitere Tür quasi in das eigentliche Gewächshaussystem rein. Und das ist dann quasi der nächste 20-Fuß-Container. Und das nennen wir das Future Exploration Greenhouse, FEG.
FEG.
Da wird auf mehreren Ebenen die Pflanzen dann ankultiviert.
Die beiden Container aneinander zu bringen mit den ganzen Systemen, Sie sagen, die werden aneinander geflanscht. Sie haben dann also Verbindungen, die Sie relativ zügig herstellen können?
Ja, ja, also wir haben ja so Quickverbinder quasi, um die Kabel quasi miteinander zu verbinden. Der Grund war, wir wollten eigentlich am Anfang einen 40-Fuß-Container nehmen, weil wir gesagt haben, das, warum 20? Das war aber aus logistischen Gründen nicht möglich, weil es ist einfacher, 20-Fuß-Container in die Antarktis zu bringen als 40-Fuß-Container. Und deswegen mussten wir quasi diesen Ansatz wählen, dieser zwei separaten Container.
Aber schon das Containerformat, dass man eigentlich überall auf Infrastruktur trifft, die mit diesem Format umgehen kann.
Genau, genau.
Hier in Bremen gab es auch noch ein Kontrollzentrum. Ich bin gerade dran vorbeigelaufen, zufällig. Genau. Was hat man hier mit dem Kontrollzentrum gemacht?
Also das war quasi der Nukleus für die Kontrolle. Also wir hatten hier hatten eine direkte Standleitung zum Container in der Antarktis. Es wurden alle Telemetriedaten übermittelt aus dem Container heraus, sowohl auch die Bildmaterialien. Also wir hatten ja über 34 Kameras in dem System drin. Auch die Bilddaten wurden hier in das Missionskontrollzentrum transferiert. Ja, wir haben zum einen natürlich observiert, wie laufen die Systeme, gibt es irgendwelche Probleme, wenn mal eine Schlechtwetterlage ist oder die Temperatur besonders tief runtergesunken ist, dann waren wir natürlich sehr angespannt, mussten genau schauen, läuft noch alles in dem Container. Wir konnten ihn auch steuern von hier aus, also wir haben nicht nur observiert, sondern wir konnten auch direkt eingreifen, konnten zum Beispiel die Temperatur regeln in dem Gewächshaus, die einzelnen Lampen ansteuern und so weiter und so fort. Also quasi so, wie man sich das vorstellt von einem normalen Mission-Kontrollzentrum.
Jetzt haben Sie diese Container in die Antarktis gebracht, haben hier ein Kontrollzentrum, Personal ist da und überwintert auch, kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Warum hat man nicht gesagt, wir können, wenn wir die Tür zumachen, ist der Container auch so zu, den können wir uns auch hier hinten aufs Gelände stellen und wir tun einfach so, als wäre er weit weg. Also da ist ja bestimmt eine Idee dabei, dass man sagt, okay, wir gehen wirklich weit weg, wir wollen ja irgendwann für Weltraum forschen, ich denke, das wird eine Facette sein. Was ist die konkrete Idee gewesen?
Ja, also das schwang natürlich immer mit, warum machen wir das nicht hier in Bremen, ist doch alles viel kostengünstiger. Nein, was wir machen wollten, ist, wir wollten unser Gewächshaussystem wirklich unter möglichst realistischen Bedingungen testen. Und klar, man könnte es natürlich spielen, aber es war natürlich schon wir hatten auch schon eine Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut, also da war schon ein bisschen was da an Zusammenarbeit. Und wir haben dann herausgearbeitet, was sind die Gründe eigentlich. Ein Grund zum Beispiel ist, und der ist wirklich, den können wir auch so nicht simulieren hier in Deutschland, die Neumayer-Station ist im Sommer voll besetzt mit Forschern, die dort ihre Forschung nachgehen. Es sind immer so zwischen 40 und 60 Personen, die da im Sommer vor Ort sind. Man nennt es auch die Sommergäste, so, kann man lapidar sagen. Und die fliegen dann irgendwann mal so im Februar, März alle raus. Und zurück bleibt ein sogenanntes Überwinterungsteam. Ja. Und dieses Überwinterungsteam lebt dann dort in absoluter Isolation für mehrere Monate und hält quasi die Neumayer-Station am Laufen. Systeme müssen gewartet werden. Es wird auch noch ein bisschen Forschung betrieben natürlich, aber hauptsächlich geht es darum, die Station am Leben zu halten, so dass dann in der nächsten Saison wieder die Forscher zur Station zurückkehren können. Und diese Gruppengröße ist momentan 9 Personen, die dort überwintern. Und das ist relativ ähnlich zu der Gruppengröße, die wir momentan vorsehen, wenn wir mal zum Mars fliegen. Ich glaube, die momentanen Planungen sind, dass wir 6 Personen sind, die zum Mars fliegen werden. Eine recht kleine Gruppe. Und wir sind 9 Personen an der Neumayer. Das ist ungefähr, würde ich mal sagen, ordentliche Gruppengröße. Also das heißt, sehr ähnlich zu einer eigentlichen Explorationsmission. Gerade was die Psychologie angeht, die Gruppendynamik und so weiter und so fort. Dann haben wir eine extreme Isolation, wie schon angemerkt. Das heißt, die kriegen auch nur einmal im Jahr wirklich Nahrungsmittel geliefert an die Neumayer-Station.
Also bei der Überwinterung findet zwischendurch auch kein Versorgungsflug statt?
Nein, da fliegt, also während der Isolation, da geht kein Flugzeug rein, kein Flugzeug raus, kein Schiff kann da hinkommen. Die sind also wirklich absolut von der Außenwelt abgeschieden. Man sagt auch immer, es gibt so ein kleines Sprichwort, es ist leichter von der ISS auf die Erde zu kommen, als von der Neumayer-Station zum nächsten Krankenhaus. Also es ist wirklich absolute Isolation. Und das sind natürlich besondere Anforderungen an die Gruppe, an die gesamte Technik. Und das ist etwas, was wir wirklich nicht testen können hier in Europa. Dann zusätzlich kriegen, also wie gesagt, sie kriegen nur einmal im Jahr Essen. Wir haben extreme Umweltbedingungen, also die Temperaturen können runtergehen bis auf minus 40 Grad. Wir haben Schneestürme, wir haben mehrere Wochen komplette Dunkelheit. Auch das ist etwas, was sehr auf die Psyche schlägt oder schlagen kann. Wenn wir mehrere Wochen komplette Dunkelheit haben, ist auch etwas, was wir nicht wirklich simulieren können. Was auch besonders wichtig ist, die sind absolut abhängig von Technologie dort. Also wenn dort was in dieser Phase passiert, kann man nicht einfach zum Bauhaus fahren oder zum nächsten Großwarenhandel, um sich irgendein Ersatzteil zu kaufen, sondern man muss wirklich alles im Voraus planen, was könnte kaputt gehen in so einem System. Also welche Filter braucht man, welche Pumpen könnten kaputt gehen, wie viel Samen benötigen, wie viel Nährstoffsalze. Also man muss quasi auch vom Planungsprozess her, ist es sehr, sehr ähnlich zu einer wirklichen Raumfahrtmission. Und deswegen ist das so einzigartig, dass man wirklich auf sich allein gestellt ist für mehrere Wochen.
Ist da auch so ein bisschen das Aushebeln von Mogeln mit dabei? Also sozusagen, wenn es hier steht und es gibt ein Problem, dann geht man wahrscheinlich irgendwo mal schnell irgendwo. Wir haben zwar irgendwo für die Simulation, fürs Spielen, wie Sie gerade sagten, irgendwo unsere Kiste mit Ersatzteilen und tun so, als wäre das die Antarktis. Jetzt stößt man auf ein Problem, das ist davon nicht abgedeckt. Dann neigt man wahrscheinlich dazu, geht man eben ins Gebäude nebenan.
Genau.
So, in der Antarktis wird man durch die Abgeschiedenheit improvisieren müssen, Ideen haben müssen, genau. Solche Dinge. Ja. Soweit ich weiß, die haben dort eine große Werkstatt, Drehbank, alles Mögliche in der Neumayer-Station 3. Ist das mit Teil des Schaffens dieser Atmosphäre, dass man sagt, wir gehen dahin und fordern das wirklich heraus?
Ja, genau. Es ist genau das, wir wollen es realistisch haben und dann hat man wirklich diese Improvisationssachen, wo man wirklich mal jetzt was basteln muss. Also lasst uns in die Werkstatt gehen und irgendein Stück Metall ausfräsen, was dann da reinpasst. Also dieses Improvisieren, das gibt uns quasi das Know-how später mal zu sehen, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo mussten wir improvisieren. Wir fassen das ja immer in diesem Lessons Learned zusammen. Und das ist quasi etwas, was man so in der Art und Weise hier in Bremen im Hinterhof vielleicht nicht testen kann. Es ist auch so, um das vielleicht noch hinzuzufügen, mir ist es zum ersten Mal bewusst geworden, wo ich dann an der Neumayer ankam und wir einen Feuertrainingskurs hatten. Also zumindest die Überwinterer hatten das, weil, und es wurde uns auch ganz klar gesagt, wenn es dort brennt, dann kommt keine Feuerwehr, da kommt kein Krankenwagen. Es brennt so lange, bis ihr es ausmacht oder es brennt halt, bis die Station weg ist. Ja? Also es ist wirklich eine lebensbedrohliche Situation, in der man da quasi ist. Ne? Und das ist natürlich schon etwas, was man so nicht simulieren kann.
Das ist wahrscheinlich auch etwas, das im Hinterkopf und im Bewusstsein ganz anders drinsteckt bei den Beteiligten vor Ort. Bei dieser Sache mit der Improvisation merkt man auch dann bei den Lessons Learned, wie Sie sagen, dass man ein System eher dazu befähigen kann, dass man improvisieren kann. Dass man sagt, wenn wir statt Bauteil A Bauteil B nehmen in der nächsten Version eines solchen Labors, dann könnte man, wenn das und das passiert, so und so eher reagieren und vor Ort reparieren. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ist so etwas eine mögliche Konsequenz?
Ja, ja, die Simplifizierung, dass man quasi nur einen Typus von Schrauben benutzt. Oder dass man, also das ist natürlich etwas, wo wir hinwollen quasi, dass man wirklich so flexibel später sein kann, dass man theoretisch sogar mal das ganze System umkonfigurieren kann und die Schraube passt in jedes Loch quasi rein, weil alles standardisiert ist. Ja, genau, das ist so ein bisschen so, wo wir hinwollen.
Eden ISS war, sagten Sie schon, in sehr unwirtlichen Bedingungen in der Nähe der Neumayer Station 3 in der Antarktis. Es waren ungefähr 400 Meter entfernt und ich habe in einem YouTube-Video gesehen, sie haben eben Kabel gelegt, einmal für die Daten, einmal für den Strom. Aber letztlich, wo kommt der Strom her?
Ja, der Strom kommt von der Station. Ja, das ist quasi, wir hatten am Anfang, als wir das Proposal geschrieben haben, haben wir gesagt, klar, wir machen natürlich noch Stromgenerierung dazu und regenerativ in irgendeiner Art und Weise, haben aber dann schnell gemerkt, dass mit dem vorhandenen Budget das einfach nicht machbar ist, dass es nicht umsetzbar ist. Deswegen haben wir gesagt, lasst uns lieber erstmal konzentrieren auf die Kerntechnologie, nämlich die Pflanzenkultivierung, wohl wissen, dass der Strom aus Dieselgeneratoren generiert wird. Und das ist halt außerhalb der Systemgrenze. Wir werden das dann später natürlich nochmal, muss man das Ganze überdenken. Aber jetzt für den Kern, den wir untersuchen wollten, haben wir gesagt, ist jetzt erstmal die Stromgenerierung oder die Energiegewinnung jetzt nicht, ist zweitrangig sozusagen.
Mich interessierte generell, wie die Neumayer Station 3 also sich auch versorgt. Ja. Also es sind durchweg die Dieselgeneratoren?
Ja, die haben Schiffsgeneratoren.
Ah, ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber es sind glaube ich drei Stück oder so, vier. Ich weiß es nicht genau, aber zwei sind es auf jeden Fall. Einer läuft und der zweite wird nur dazugeschaltet oder ist redundant. So genau weiß ich das jetzt nicht.
Muss aber schon ein kräftiges Ding sein bei der Größe.
Ja, die haben sehr viel Energie zur Verfügung. Aber es transformiert sich auch. Die Neumayer-Station versucht jetzt auch immer mehr in regenerative Energien zu gehen. Also die wollen auch weg von fossilen Energiestoffen. Und da läuft gerade sehr viel auch an der Station. Mhm.
Die Datenverbindung läuft wahrscheinlich über Satellit, nehme ich an.
Ja, also wir hatten ein Glasfaserkabel gelegt. Wir hatten als Redundanz noch eine Patch-Antenne, die quasi auch theoretisch hätte kommunizieren können. Und von dort aus, die Neumayer-Station ist über eine Satellitenverbindung mit Bremerhaven verbunden. Und genau.
Das kriegt man, das ist eine kontinuierliche Verbindung?
Die ist kontinuierlich, so viel ich weiß. Ja, es gibt ja auch Telefonnummern in jedem Büro. Also die Neumayer Station unterscheidet sich dann von einem deutschen Forschungsinstitut nicht besonders viel, wenn man dann erstmal drin ist.
Also wenn man die Telefonnummer kennt, könnte man da anrufen.
Es ist eine Bremerhavener Nummer.
Ach. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt die Lebensfeindlichkeit hatten wir schon betont und es geht um Nahrungsmittelproduktion. Entscheidung war hier für Pflanzen, kann ich mir vorstellen, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man würde Tiere halten oder so, dass der Aufwand ist wahrscheinlich.
Tiere ist momentan in weiter Zukunft. Also vielleicht Insekten, das könnte man sich noch überlegen, aber alles weitere ist vom Aufwand her schwierig.
Was haben Sie in Eden ISS angebaut?
Dort haben wir hauptsächlich sogenannte Pick-and-Eat-Crops, also Pflanzen kultiviert. Pick-and-Eat bedeutet Pflanzen, die man direkt pflücken kann und sofort essen kann, verzehren kann. Also sogenanntes Nachbearbeiten ist nicht notwendig oder nur sehr wenig notwendig. Wir haben zum Beispiel ganz bewusst keine, also Beispiele sind zum Beispiel Salat, Paprika, Gurken, Tomaten, Gewürze, Radieschen. Das sind so die typischen Pflanzen. Das sind auch die Pflanzen, die eine sehr kurze Haltbarkeit haben nur. Ja, die haben sehr hohen Wassergehalt, das heißt, die verderben relativ schnell. Die können gar nicht gelagert werden. Also eine Gurke kann man jetzt nicht wirklich lagern. Die muss man sofort verzehren. Man könnte sie vielleicht einfrieren, dehydrieren, aber dann ist es keine Gurke mehr. Ja. Das geht nicht. Das heißt, man muss diese Pflanzen sofort oder diese Früchte oder diese Gemüsesorten sofort verzehren vor Ort und muss sie auch fortproduzieren. Und deswegen sind das auch diese Pick-and-Eat-Crops sind auch die Pflanzen, die wir als erstes mitnehmen werden, wenn wir zum Mond und Mars fliegen werden, weil wir die wirklich direkt nur vor Ort verzehren. Wohingegen zur anderen Gruppe gehören zum Beispiel so Mais, Reis, Weizen, Kartoffeln. Das sind Pflanzen, oder Sojabohnen, das sind Pflanzen, die kann man zum Beispiel jetzt Weizen als Mehl luftdicht abgeschlossen, braucht man keine Kühlkette, das Mehl kann man wirklich sehr, sehr lange aufbewahren. Das würden wir wirklich mitnehmen. zu Mond und Mars und würden sie dann vor Ort kombinieren mit den Pflanzen, die wir dort anbauen. Allein schon das Nachbearbeiten von Weizen, also vom Weizenkorn, sage ich es mal, bis zum Brot zu kommen, das sind so viele Prozessschritte, die in einem Habitat, in einem geschlossenen Habitat abzudecken, ist sehr, sehr kompliziert.
Ja, sie erzeugen dabei ja auch jede Menge Material, das sie dann letztendlich eigentlich gar nicht brauchen, genau, weil sie es nicht verzehren können oder so.
Das wäre jetzt nicht schlimm. Also das haben wir bei unseren Pick-and-Eat-Crops auch. Also wir haben auch Wurzelmaterial, Stängel, Blätter, die wir nicht verzehren. Das ist okay. Wir glauben, dass es dann auf Mond und Mars natürlich dann andere Lebenserhaltungssysteme gibt, wie zum Beispiel Algenreaktoren oder Fermentierungsreaktoren, Bakterienreaktoren, die das dann natürlich verarbeiten werden. Also die würden dann quasi den normalen Weg gehen, wie zum Beispiel die Ausscheidung des Menschen.
Aus diesen Pick-and-Eat-Pflanzen, gibt es da noch eine Untergruppe, wo Sie sagen, das haben wir aus ganz bestimmten Gründen gewählt? Also die einen sind besser geeignet als die anderen?
Ja, also wir haben natürlich innerhalb der Paprika hatten wir mehrere Kultivare. Also wir hatten verschiedene Sorten von Paprika und haben die dann getestet. Also da haben wir auch Salate, hatten wir, ich glaube, insgesamt 15 verschiedene Sorten dabei. Von Rucola bis hin zu Kopfsalat quasi, waren verschiedene Sorten dabei. Eine spezielle Untergruppe waren die Erdbeeren, die wir mitgenommen haben. Die hatten wir allerdings nur bei der ersten Mission dabei, die wollten wir einfach mal testen. Ist leider nicht so gut hat nicht funktioniert. Wir hatten zwar viel Blüten und die haben wir auch künstlich bestäubt und so, aber irgendwie wollte sich daraus keine Erdbeeren generieren lassen. Wobei uns sogar gesagt wurde, normalerweise sind Erdbeeren brauchen mehrere Zyklen, also auch eine Kältephase, die wir natürlich nicht geben konnten in der ersten Mission. Uns wurde aber gesagt, dass das auch ohne funktioniert. Hat leider nicht funktioniert. Also da müssen wir noch mal ein bisschen weiter forschen. Warum gerade Erdbeeren? Erdbeeren sind für die Psyche sehr besonders wichtig. Das sind die sogenannten Incentive Foods, also quasi so ein bisschen die Motivation der Astronauten später mal steigern soll. Also auch Erdbeeren werden wir vielleicht höchstwahrscheinlich mitnehmen.
Weil man sie so ein bisschen snacken kann.
Genau, es ist einfach für das psychologische Wellbeing, sage ich mal, besonders wichtig. Ja.
Sie haben für die Anzucht der Pflanzen in Eden-ISS ein bestimmtes Verfahren benutzt. Also Sie haben nicht einfach, wie ich das jetzt so im Garten habe, das sagen, wir haben Erde und da bringen wir Samen drin aus und dann ziehen wir das an. Eden-ISS arbeitet sehr anders und sehr viel kontrollierter. Was haben Sie da gemacht?
Ja, also genau, ist das Stichwort dieser Controlled Environment Agriculture Technologien, also CEA-Technologien. Wir haben quasi alles, was die Pflanze braucht, künstlich bereitgestellt. Das fing an, dass wir die Nährstoffe zubereitet haben in einer Nährstofflösung und haben das den Pflanzen quasi ohne Erde gegeben. Wir haben da ein sogenanntes Aeroponik-Verfahren angewendet. Aeroponik ist quasi, wo die Wurzeln in der Luft hängen und werden alle 5 Minuten ungefähr mit einem Nährstoffnebel bestäubt, kann man sagen, angesprüht. Und die Wurzeln ziehen sich dann quasi aus diesem Nährstoffnebel quasi die Nährstoffe direkt raus. Das war einmal, mussten wir das machen, also nicht Aeroponik, aber erdelos, weil man darf in die Antarktis keine Erde einführen. Das ist offiziell verboten, laut des Antarctic Treaties, das viele Nationen unterschrieben haben. Weil man Angst hat, dass man vielleicht irgendwelche Mikroben in das Ökosystem Antarktis einführen könnte, was eventuell dort Probleme bereiten könnte. Also Erde ist schon mal verboten und daher haben wir gesagt, Erde perfekt, wir wollen eh keine Erde haben, weil wir das auch so für Mond und Mars vorsehen. Und so haben wir uns dann für diese Aeroponik entschieden. Das heißt, es ist erdelose Produktion. Wir haben Mischcomputer, die quasi die Nährstofflösung genau einstellen können. Und zusätzlich begasen wir noch die Nährstofflösung mit Ozongas, um quasi die Mikrobiologie in Schach zu halten. Wir können das also genau einstellen, sodass es optimal ist für die Pflanzen.
Das ist eine Nährstofflösung pro Pflanzenart. Ist das angepasst oder ist das so eine one size fits all.
Ja, nee, wir hatten zwei Nährstoffcomputer und zwei Nährstofflösungen. Die eine Nährstofflösung war für Blattsalate, für die Gewürze. Die brauchen ein bisschen weniger Nährstoffe. Und dann hatten wir eine weitere Nährstofflösung, die ein bisschen mehr Gehalt hat, sage ich jetzt mal, mehr höher konzentriert war auch für Gurke, Paprika, Tomate. Ja, die brauchen, weil die halt Früchte bilden, da braucht die noch eine etwas andere Zusammensetzung.
Genau. Und?
Und das ist halt das, ja, die Nährstoffzusammensetzung. Dann gibt es noch das Luftmanagementsystem. Wir hatten ist ein mehr oder weniger geschlossener Kreislauf. Die Luft, die Atmosphäre in dem Gewächshaus wird gefiltert, das Wasser wird entzogen, also die Pflanzen schwitzen ja Wasser aus, das wird zurückgewonnen und dieses Wasser wird dann gleich wieder in dem Bewässerungszyklus wieder verwendet. Also man kann sagen, das ist ein geschlossener Kreislauf und das einzige Wasser, was aus dem Gewächshaus rausgeht, war quasi in Form der Gurke. Also das Wasser, was in der Gurke gebunden war, hat das System verlassen, alles andere wurde rezirkuliert. Ja, also wirklich so, wie wir uns das später mal auch auf dem Mond vorstellen, ein geschlossenes Kreislaufsystem. Ja, und dann hatten wir natürlich noch CO2-Gasflaschen vor dem Container, mit dem wir quasi das Ausatmen der Astronauten simuliert haben. Wir haben auch das Gewächshaus ein bisschen mehr mit CO2 begast, einfach um die Biomasse zu maximieren. Also Pflanzen wachsen bei höherem CO2-Gehalt in der Luft um einiges mehr.
Die menschliche Interaktion, die da jetzt nötig war, um das Gewächshaus am Laufen zu halten, sage ich mal, war also wahrscheinlich die Nährstoffbehälter nachzufüllen, dass die Computer die Mischung bereitstellen können. Ja. Ernte nehme ich an.
Ja, Ernte war hauptsächlich, vielleicht auch ganz kurz, bevor wir das jetzt vergessen. Und dann hat man natürlich noch LED-Lampen, ne? Also alles künstliche Beleuchtung, muss man auch dazu sagen. Ja, also von Crewtime, also wie viel Arbeitsaufwand wirklich so ein Gewächshaus ist, das war eine der Hauptforschungsfragen, die wir rausfinden wollten. Wie viel Zeit muss ein zukünftiger Astronaut wirklich reinsetzen in den Betrieb eines solchen Gewächshauses? Das sind Routine-Sachen, Filter wechseln, Nährstoffe nachfüllen und dann halt auch spezifische Kultivierungssachen, wie zum Beispiel Aussäen, Seitentriebe abschneiden, tote Blätter abschneiden, Ernten ist natürlich ein größerer Faktor, reinigen, solche Aufgaben. Die wurden genauestens notiert und quasi in Kategorien unterteilt, sodass wir wirklich sehen können, wie viel, wo wird am meisten Arbeit reingesteckt quasi. Ne? Und wir kamen raus, also in den ersten Missionen, irgendwas so zwischen 2 und 3 Stunden braucht man pro Tag, um diese 13 bis 14 Quadratmeter betreiben zu können.
Kann man das Konzept skalieren, dass man sagt, wir haben jetzt meinetwegen Zukunftsmusik eine größere Station auf dem Mond, wir haben deutlich mehr Menschen dort, wir stellen den Nachfolger, wie auch immer, von Eden ISS 10-mal nebeneinander. Wir müssen natürlich mehr Zeit reinstecken. Ein paar Sachen kann man vielleicht dann ein bisschen linearisieren und so. Ja, ja, ja. Aber ansonsten, wäre das skalierbar?
Im Endeffekt sehe ich nichts, was dagegen spricht, das zu skalieren. Aber man hat natürlich dann auch mehr Arbeitsaufwand, was jetzt nichts Schlimmes ist. Ja, es kann ja auch was Positives sein. Also gerade das Ernten zum Beispiel ist etwas, was eine hohe psychologische Wirkung hat. Kennt man vielleicht selbst aus dem privaten Leben, wenn man mal in so einem Garten Gurken anpflanzt und dann plötzlich da seine 20 Gurken in der Hand hat, das kann schon was sehr Positives sein.
Befriedigend.
Befriedigend, genau. Und das ist etwas, worauf wir auch abzielen. Also manche Aufgaben sollen die Menschen wirklich ganz explizit machen. Andere Aufgaben, wie jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, tote Blätter abschneiden, ist vielleicht jetzt nicht so, ich sag mal, befriedigend. Und da hoffen wir mit Roboterassistenz quasi diese Routineaufgaben vom Roboter erfüllen zu lassen.
Sie sagten gerade schon, mit den Erdbeeren hat es nicht ganz so gut geklappt. Gab es auch noch andere Pflanzen, die Sie irgendwie überrascht haben, im Positiven oder im Negativen?
Ja, also im Positiven, Gurke ist wahnsinnig gut gewachsen. Also wir hatten teilweise Überproduktion an Gurke in einigen der Saisons. Paprika hatten wir am Anfang Schwierigkeiten, aber dann haben wir die Kultivare gewechselt, also die Sorten gewechselt und dann war das auch gut. Ja, im Großen und Ganzen waren wir sehr zufrieden mit der Ausbeute. Man muss halt immer wieder auch adaptiv arbeiten. Also man muss ja immer auch schauen, was wollen denn die Überwinterer haben. Und das wird auch später mal auf Mond und Mars ein großes Thema sein. Wir hatten in der ersten Mission, waren Radieschen begehrt. In der zweiten Saison hieß es nach der ersten Ernte auf gar keinen Fall mehr Radieschen, weil einfach die Leute keine Lust hatten auf Radieschen. Und da muss man halt umswitchen und muss sagen, okay, jetzt da, wo wir früher Radieschen angebaut haben, bauen wir jetzt Blattsalat oder was anderes an. Also man muss quasi den Produktionsplan auch anpassen an die Befindlichkeiten der Astronauten.
Was ich dem schon so entnehmen kann, ist, dass es eigentlich sehr gut geklappt hat. Sie haben, das hatte ich auch in der Pressekonferenz letzten Herbst schon gehört, eine reiche Ausbeute, reiche Ernte tatsächlich. Mhm. Können Sie da irgendwie Zahlen nennen, wie viel Sie geerntet haben?
Ja, also es war knapp über eine Tonne, also über 1000 Kilogramm frisch Gemüse, was wir in 4 Jahren produzieren konnten. Also insgesamt war unser Container ja oder unsere Forschungsplattform 5 Jahre in der Antarktis, aber das letzte Jahr war quasi nur noch in dem Schlafmodus quasi. Und über eine Tonne für nicht kontinuierlich. Also wir hatten immer wieder Sommerpausen, wo dann nichts angebaut wurde. Also das heißt, man kann nicht sagen, in 4 Jahren haben wir insgesamt, sondern es waren im Endeffekt, wenn man zusammenrechnet, vielleicht sogar nur 2,5 Jahre, wo wirklich nur produziert wurde. Der Rest war Reinigung. Und da ist sicherlich auch noch Platz nach oben. Also wir haben jetzt nicht komplett auf Performance hingearbeitet. Man hätte das sicherlich noch steigern können. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden.
Und die, ja, wie drücke ich es aus, die Qualität der Pflanzen als Nahrung, wenn man sie jetzt vergleicht mit dem, was man hier zum Beispiel auf dem Markt kauft, beim guten Händler oder so, wie würden Sie es vergleichen?
Also wir hatten in der ersten Saison, als es noch dieses Horizon 2020 Projekt war, sogar eine Geschmackstestung gehabt, also richtig so mit einer, wie man sich das vorstellt, so eine Kabine, wo man reingeht, spezielles Licht von oben und dann mussten die Probanden, also diese 9 Überwinterer quasi, oder 10 waren es ja zu dem Zeitpunkt, mussten quasi dann die Tomate schmecken und mussten dann einen Fragebogen ausfüllen. Also das haben wir sogar auch noch quantifiziert, dieses qualitative Wahrnehmung vom Geschmack her. Und es deutet alles darauf hin, dass die gerade durch diese Isolation sehr, sehr angesprochen sind auf diesen frische Faktor. Ja. Man muss sich ja vorstellen, die sind dann, wenn die da eingeschlossen sind, nach spätestens 5-6 Wochen ist jedes Frischgemüse weg. Und ab dann sind die wirklich entweder auf Konservendosen angewiesen und da war natürlich dann das Eden ISS-Gewächshaus natürlich eine Bereicherung.
Ich habe in der Pressekonferenz im Herbst gesehen, dass es auch eine Idee, ausdrücklich ein Konzept gibt für Eden 2, wo so etwas im Prinzip in die Neumayer Station 3 integriert ist. Mhm. Und direkt auch, das war natürlich jetzt so ein schicker Entwurf, ja, der sehr ansprechend war, zum Beispiel mit Tischen und so bequemen Sesseln, dass man eben dann auch die Atmosphäre mit den Pflanzen genießen kann. Sie sagten schon das Stichwort Wellbeing. Aus vielem, was Sie sagen, ich finde, da schimmert das immer wieder durch, dass die Menschen frisches Gemüse genießen können, was sie sonst nicht gehabt hätten, weil man es eben so lange nicht lagern kann, dass man das ein Gewinn daraus ziehen kann, zu ernten und solche Sachen. Ich habe das Gefühl, das spielt alles mit hinein und in Eden 2 treiben Sie es einen Schritt weiter, um das unabhängig von dem Weltraumgedanken auch in der Neumayer Station 3 dauerhaft zu etablieren. So ist genau, das richtig?
Ja, so kann man das sehen. Also wir wollen natürlich weiterhin gerne Weltraumforschung an der Neumayer betreiben, weil wir das einfach die Neumayer Station 3 als eine einzigartige Umgebung sehen, die wirklich so ähnlich ist. So ähnlich kriegen wir das gar nicht hin als Testumgebung für Mond und Mars. Also deswegen könnte man wirklich die Neumayer Station 3 wirklich schon als einen Außenposten auf einer anderen Welt ansehen. Und wir können viel, viel vom Alfred-Wegener-Institut lernen, wie die Prozesse ablaufen, wie man eine Station überhaupt betreibt, was Logistik und so anbetrifft. Und wenn wir dort ein Gewächshaus errichten, was, wie Sie ja schon erwähnt haben, integriert sein soll in die Station selbst, wollen wir quasi natürlich die neuesten Technologien mit integrieren, aber der Forschungs Fokus bei dem jetzigen, bei der jetzigen Idee, die wir haben, ist wirklich, wie Sie ja schon erwähnt haben, die Psychologie. Also, dass man wirklich einmal die frische Nahrung hat einen psychologischen Effekt auf die Astronauten, auf die eingeschlossenen oder auf die isolierten Personen durch die frische Nahrung. Aber die Haptik und das Erleben, in einem Gewächshaus zu sein, ja, das ist etwas, was wir auch besonders jetzt hervorheben wollen und testen wollen. Gerade mit dieser isolierten Gruppe, die ja wirklich, wie wir anfangs erwähnt haben, komplett isoliert, in Isolation, in mehrere Wochen kompletter Dunkelheit leben und die dann in dem Gewächshaus quasi sich wieder psychologisch auffüllen können, sich erholen können. Und deswegen muss so ein Gewächshaus anders konzipiert sein als zum Beispiel Eden ISS. Eden ISS war wirklich als Produktionseinheit zu sehen. Und jetzt bei Eden 2 müssen wir wirklich mehr auf die Psychologie eingehen. Es muss also auch Räume oder Bereiche geben, die dazu einladen, sich mal hinzusetzen, mal ein Buch zu lesen vielleicht. Wir müssen auf Akustik achten, dass es nicht zu laut wird in dem System. Lichtverhältnisse müssen eingestellt werden. Da sind wir noch ganz am Anfang. Also sind jetzt erst in der Konzeptphase. Da müssen noch viel Forschung reingehen, um wirklich was Optimales zu designen und zu kreieren, was wirklich dann auch einlädt und wirklich auch einen psychologischen Benefit für die isolierten Personen bringt.
Dieses Horizons 2020 lief bis April 2019. Dann war Eden ISS aber noch viel länger im Einsatz. Sie haben, sagten Sie gerade schon, verschiedene Missionen noch.
Ja, nein, das DLR hat es dann übernommen und in Eigenregie noch einige Jahre vorangetrieben, bis dann wir noch diese NASA-Mission hatten am Abschluss quasi mit Jess Buncheck vom Kennedy Space Center.
Wie kam es dazu?
Die Community, die Raumfahrt Gewächshäuser entwickelt, ist recht klein. Also das sind vielleicht 100 Personen, sage ich jetzt mal, weltweit. Und man kennt sich natürlich von Konferenzen, von Workshops, hat gemeinsame Papiere geschrieben. Und da war natürlich schon eine gewisse Nähe da. Und wir hatten einfach versucht, angefragt, habt ihr nicht Interesse mitzumachen? Und die NASA hat gesagt, klar, ne, da würden wir gerne mitmachen. Und dann haben die quasi ihren Gastwissenschaftler geschickt oder Gastwissenschaftlerin und hatte dann nochmal ein Jahr Forschung in der Neumayer betrieben.
Haben Sie im Laufe der Zeit den Versuchsaufbau in Innen-ISS noch variiert, abgesehen von der Pflanzenauswahl?
Ja. Also der Container oder die Forschungsplattform stand im ständigen Wandel. Wir haben jede Sommersaison, wenn wir runtergeflogen sind, neue Systeme integriert, haben die Fehler oder die Herausforderungen, Probleme, die wir hatten, im Vorjahr quasi ausgemerzt, haben neue Systeme untergebracht, haben das verbessert zum Großteil. Das wurde ständig verbessert, ständig umgewandelt. Wir haben insgesamt in den 4 Jahren über 40 oder 45 Experimente und Versuchskampagnen gefahren. Also das war ein ständiges Testen und Entwickeln.
Da gab es dann auch zusätzliche neue Fragestellungen, die man dem Aufbau gegeben hat, dass man sagt, wir versuchen jetzt neben der reinen Nahrungsmittelerzeugung auch noch das und das herauszufinden? Oder kann man das so?
Ja, wir haben uns schon mehr auf die Nahrungsmittelproduktion, also zum Beispiel die nachgelagerten Prozessschritte, jetzt zum Beispiel, was machen wir mit dem ganzen Abfall, wie jetzt die Stängel, die Wurzelmasse, das haben wir auch bewusst ausgeklammert, weil wir gesagt haben, dass das in andere Forschungsgruppen viel weiter als wir, das können die viel besser verwerten. Das wurde quasi dann bei uns jetzt nicht irgendwie wiederverwertet. Daher haben wir uns doch eher auf die Pflanzenproduktion konzentriert.
Dann gab es irgendwann den Punkt, wo Sie gesagt haben, Eden ISS kommt erstmal zurück nach Bremen und wird umgebaut. Hat man so das Gefühl gehabt, wir haben das System, wie es ist, jetzt erstmal so weit ausgespielt oder war es einfach Zeit für den nächsten Schritt?
Wir hatten das, was wir lernen wollten, haben wir gelernt in der Antarktis. Wir wollten Lessons learned lernen, wir wollten wissen, wie wie funktionieren die einzelnen Systeme im Zusammenspiel, wie ist das Remote Controlling hier aus dem Missionskontrollzentrum, wie viel menschliche Interaktion wird benötigt und so weiter. Das haben wir gelernt. Sicherlich hätte man das auch noch ein paar Jahre weiter betreiben können. Aber man muss irgendwann mal sich auch ehrlich genug sein und sagen, wie viel Energie und Zeit will man jetzt noch reinbringen und wie viel mehr Gewinn kann man quasi noch obendrauf setzen. Und irgendwann mal merkt man, okay, wir müssen jetzt mal Schluss machen und müssen den nächsten Schritt gehen. Und wir dürfen eins nicht vor Augen verlieren, also jetzt zumindest meine Forschungsgruppe, wir wollen jetzt nicht primär in der Antarktis Gemüse produzieren, sondern unser Ziel ist es, Gemüse auf dem Mond zu produzieren. Also wir wollen in den Weltraum. Ja, wir sind ja hier auch ein Weltrauminstitut. Also wir wollen wirklich Systeme für den Weltraum konzipieren und entwickeln. Und deswegen war für uns einfach klar, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen, weil wir dürfen unser Langzeitziel nicht aus den Augen verlieren.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist ein Teilsystem von Eden ISS tatsächlich mit der ISS mehr oder weniger direkt verbunden oder wird es werden? Ich habe das System Rucola im Kopf.
Ah, Rucola, ja. Das Rucola-System ist eine Entwicklung von TASI, Alenia Space Italy. Das ist im Endeffekt ein sogenanntes RSPR oder EDR, European Drawer Rack System, in dem quasi Pflanzen ankultiviert werden sollen für auf der ISS quasi, um dort die Technologien zu evaluieren. Und Rucola war ein Bestandteil in unserer ersten Mission. Das wurde aber nach der ersten Saison abgebaut und zurück nach Italien geschickt, um dort weiter zu entwickeln. Und ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand der Dinge ist, wie weit die da sind. Das ist ein ESA-Projekt über die Melissa-Gruppe. Da weiß ich jetzt gerade den Stand der Dinge nicht so.
Aber es ist das, was Sie gerade sagten, es ist so ein Rack-System, das ist darauf vorgedacht, dass man später in die Racks an Bord der ISS hineinbekommt.
Genau, das ist die Idee.
Gibt es mittlerweile, also wir hatten gerade schon mal aus dem Projekt Horizon 2020, da gab es ein Projekt, das in eine ähnliche Richtung gibt. In der Zwischenzeit gibt es noch weitere, wo man sagt, in der ISS war eine gute Idee, das probieren wir auch mal?
Also es gibt viele Forschungsgruppen, die jetzt in diese Richtung gehen und Pflanzen- oder Gewächshaussysteme für Mond und Mars konzipieren. Also das ist, die Community wächst, kann man sagen. Es gibt natürlich auch außerhalb der Raumfahrt-Community natürlich den terrestrischen Markt, also besonders Gewächshaussysteme in 40-Fuß-Containern ist momentan sehr groß. Wir haben jetzt gerade eine Marktanalyse zu dem Thema gemacht. Ich glaube, es gibt insgesamt 15 Firmen weltweit, die bereits Gewächshaussysteme in 40-Fuß-Containern anbieten, für den terrestrischen Markt, wohlgemerkt. Was die Raumfahrt angeht, ja, es kommen mehr Spiele auf die Tagesordnung und selbst wir hier im DLR überlegen uns im Moment gerade eine Ausgründung in diesem Bereich zu machen.
Im Herbst habe ich Eden ISS auf dem Gelände gesehen und konnte auch mal eben rein. Fand ich sehr spannend. Ich kannte es immer nur aus den Pressemitteilungen und von den Fotos. Jetzt habe ich gerade gesehen, als ich hier durch den Flur lief, da steht es nicht mehr. Ich weiß, es wird umgebaut. Ist es noch hier in Bremen?
Genau, also wir haben eine Bremer Firma engagiert, die es damals auch gebaut hat, also die Firma, die es auch damals fertigte. Das steht dort wieder bei denen auf dem Betriebsgelände und wird komplett überholt gerade. Also innen drin wird alles entkernt, wird überholt, neue Systeme, neue Strukturen werden eingebaut. Alles natürlich bezüglich der Lessons Learned, die wir aus den Jahren von Eden ISS lernen konnten. Dann wird das Ganze neu lackiert, neues Logo und wir hoffen in den nächsten Wochen den Container hier wieder bei uns in Bremen begrüßen zu können.
In den nächsten Wochen schon?
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so lange hin. Also wir sind jetzt schon im April, also die Zeit rast. Also ich denke mal, spätestens im Mai wird das System wieder hier sein. Damit ist es ja noch nicht fertig, sondern wir kriegen einen leeren Container geliefert. Dann geht erstmal die AIT-Phase los, also das alles einzubauen, die Systeme zu testen, Kabelbäume zu ziehen. Der Roboterarm, der neu eingebaut wird, wird kommen. Also das ist eine lange Phase, die da noch bevorsteht.
Das ist alles schon Vorbereitung für Eden Luna?
Ja.
Worum geht's da?
Ja, Eden Luna ist quasi das Folgeprojekt von Eden ISS. Die Lunar Facility steht in Köln, ist eine Analog-Facility oder eine Analog-Testeinrichtung für die lunare Exploration. Und wir haben die große Halle, die Lunarhalle mit dem Regolith-Simulat, wo verschiedene Szenarien getestet werden können mit Astronauten. Und außerhalb der Halle wird es einige Forschungselemente geben. Zum einen das sogenannte FlexHub, was ein kleines Forschungshabitat sein wird, in dem Experimente durchgeführt werden können. Und dann wird es noch ein Sinter-Laser-Apparaturcontainer geben, um Sinter-Prozesse auf der Mondoberfläche mit Regolith zu testen. Und dann natürlich unser Container, Eden Luna, was quasi die Fortentwicklung ist von Eden ISS, um den Astronauten zu zeigen, welche Prozeduren sind zu beachten, jetzt mal ganz lapidar gesagt, um eine Gurke zu produzieren. Also wie produziert man das? Wie sind die einzelnen Arbeitsschritte? Die Technologien sind überholt. Wir werden schauen, wie viel Energie wird wirklich benötigt für 1 Kilogramm Frischgemüse und so weiter und so fort.
Das heißt also, auch da bei Eden Luna wird die Rolle des Projekts Nahrungsmittelproduktion, die Erforschung, die Interaktion mit RaumfahrerInnen in dem Moment sein, dass man sieht, ja. So könnte das laufen und eben auch Feedback zu bekommen.
Genau. Von denen. Also es gibt insgesamt 4 große Bereiche, die neu sind bei Eden Luna. Zum einen natürlich einmal der gesamte Container ist überarbeitet, die Technologien wurden verbessert, und zwar im Quantenstrom verbessert. Dann haben wir einen Roboterarm, wie ich anfangs erwähnt hatte, der mit einer künstlichen Intelligenz verschiedene Routineaufgaben übernehmen wird innerhalb des Gewächshauses. Da arbeiten wir mit Oberpfaffenhofen, mit dem Institut für Mechatronik und Robotik zusammen. Dann haben wir aus Köln unsere langjährigen Partner vom Institut für Raumfahrtmedizin, die den sogenannten Kropffilter entwerfen. Da wird quasi geschaut, wie wir aus Urin Nährstofflösung herstellen können. Das wird dann direkt quasi an die Pflanzen gegeben. Das ist ein großes Thema. Dann haben wir noch das sogenannte ADAM-System. Da geht es darum, eine künstliche Intelligenz über das gesamte Gewächshaus zu umspannen, um quasi Risiken oder mögliche Herausforderungen, Probleme frühzeitig zu identifizieren. Das ist so eine Art Big Data Analyse Algorithmus, der uns dann sagen kann, oh, guckt euch mal Pumpe XYZ an, die wird höchstwahrscheinlich in 2 Wochen kaputt gehen. So könnte man sich das vorstellen.
Wann soll's da losgehen in Köln?
Ja, wir hoffen 25, 26 dann soweit zu sein. Das genaue Datum steht natürlich jetzt noch nicht fest. Aber also spätestens in Ende 25, 26 werden wir die ersten Testkampagnen fahren können.
Ich nehme mal an, auch dafür hat man eine Laufzeit oder Ähnliches vorgesehen, oder ist das im Moment noch offen, wie lange man damit arbeiten wird?
Ja, es ist ja ein drittmittelfinanziertes Projekt, finanziert von NRW, und das geht, glaube ich, bis Mitte 26. Wir müssen darüber hinaus dann schauen, wie wir das dann entweder durch weitere Drittmittelprojekte finanzieren oder über interne Finanzmittel, zumindest was die Forschung angeht, den Betrieb quasi des Systems sicherstellen können.
Unabhängig von Eden ISS und dem, was kommt, Eden Luna, haben Sie schon Ideen für etwas Größeres oder was noch Neueres, wo Sie sagen, wenn ich jetzt einfach könnte, würde ich das hier mal probieren?
Ja, kann ich sogar noch viel konkreter sagen. Wir nennen das das sogenannte Eden Next Gen Projekt. Oder jetzt momentan heißt es Lunar Agriculture Module Ground Test Demonstrator. Langer Name, LAMGDT im Englischen, in der Abkürzung. Das ist quasi unser Langzeitziel. Da wollen wir hin. Das ist ein System, ein Testbed, was wir hier auf der Erde bauen wollen, was allerdings schon alle Technologien in der Perfektion, sage ich jetzt mal, oder in dem Designanspruch entspricht, wie es später mal auf dem Mond und Mars sein wird. Also man kann sich das vorstellen, alle Subsysteme sind redundant ausgelegt, die Kabelbäume sind alle schon nach Raumstadtstandards verlegt worden, Sicherheitsmaßstäbe sind alle quasi bezüglich bemenschter Raumfahrt. Also wirklich ein System, was zwar noch nicht in den Weltraum fliegen wird, aber was schon alle Standards erfüllt, die später mal für den Mond wichtig sind. Und dieses lunare Testbett wollen wir in den nächsten Jahren konzipieren und dann ab 2027 auch bauen hier in Bremen. Und wir machen das nicht alleine, weil es doch ein recht kostenintensives Projekt ist. Hier haben wir eine Kooperation eingegangen mit der kanadischen Raumfahrtagentur, mit der CSA. Die beteiligen sich jetzt an diesem Projekt und sind dann mit uns zusammen quasi gleichberechtigte Partner und wir entwickeln jetzt gemeinsam diesen Ground-Test-Demonstrator und sind auch dabei, noch die NASA und die italienische Raumfahrtagentur mit reinzubringen, so dass wir dann 4 Raumfahrtagenturen haben, die dieses erste wirkliche raumfahrttaugliche Weltraumgewächshaus konzipieren wird.
Von was für einer Größenordnung spricht man da? Also von was für einer Fläche, was für einem Volumen?
Also das wird eine zylindrische Röhre, ähnlich wie das Columbus-Modul, ungefähr 6,4 Meter lang, 4,2 Meter im Durchmesser, plus minus. Momentan noch konzipiert für eine Falcon 9 Rakete, wird aber höchstwahrscheinlich auf dem Starship starten, wenn es dann mal zum Mond gehen wird. Das Ganze bei diesem Modul oder bei diesem Konzept ist also schon wieder was Englisches, aber es heißt Logistic to Life Support Ansatz. Es geht darum, dass wir das Modul als solches als ein sogenanntes Transportmodul, so wie damals die ATVs für die ISS starten wollen. Also das Modul ist vollgepackt mit Softbags, mit Verbrauchsmaterialien für eine zukünftige Station oder Basis auf dem Mond. Wenn dann dieses Modul an das Habitat angeflanscht wird, werden die Astronauten die ganzen Versorgungsmaterialien aus dem Modul heraus löschen und im Habitat verstauen. Und wenn dann dieses Modul, dieses Cargo-Modul leer ist, wollen wir quasi das umwandeln in ein Gewächshaus. Ne, deswegen Logistic to Life Support Approach. Und wir wollen aber das Cargo-Modul schon so konzipieren, dass die Transformation von Cargo zu Gewächshaus möglichst leicht geht. Das heißt, alle Kabelkanäle sind schon vorinstalliert, die nährstoffführenden Röhren sind schon vorinstalliert, die Data Handling, alles ist schon quasi am Platz, sodass sobald die Bags draußen sind, wir theoretisch noch den Schalter umschalten müssen und mit dem Wachstum der Pflanzen anfangen können.
Sie sagten gerade, es ist ein Konzept. Wie wahrscheinlich ist es, dass man in ein paar Jahren hier in Bremen in so etwas hineinlaufen können wird?
Ich hoffe groß. Also es ist ein DLR-internes Forschungsprojekt. Wir entwickeln das jetzt. Wir haben eine starke Kooperation mit den Kanadiern. Die Kanadier übernehmen einzelne Subsysteme. Das heißt, wir müssen nicht alle selbst entwickeln. Die Kanadier machen zum Beispiel das LED-System, das Nährstoffversorgungssystem. Wir kriegen da also schon auch finanziellen Support, was das Gesamtsystem angeht. Und wenn wir die Italiener und die Amerikaner noch mit reinkriegen, glaube ich, dass wir daraus einen ganz guten Schub drehen können.
Da wünsche ich ganz viel Erfolg. Ich finde, es hört sich wahnsinnig spannend an. Und ich danke Ihnen für die Zeit und die tollen Einblicke.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank. Dankeschön.
So viel zum Gespräch mit Dr. Schubert. Wie schon erwähnt, wurde das Labor Eden ISS im Herbst letzten Jahres zurück nach Bremen gebracht. Für dieses Ereignis gab es am 20. September 2023 eine eigene Pressekonferenz beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen. Ich war mit vor Ort und konnte einige Interviews führen. Hier traf ich auch einen Menschen, der im Zusammenhang mit Eden ISS immer wieder genannt wurde. Ihm fiel eine besondere Rolle bei dem Projekt zu.
Mein Name ist Paul Zabel, ich bin Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hier in Bremen am Institut für Raumfahrtsysteme.
Jetzt geht es hier heute um das Gewächshaus Eden ISS, das in der Antarktis gewesen ist und jetzt hier hinter uns auf dem Gelände des DLR in Bremen zurück ist. Was war Ihre Rolle in diesem Projekt?
Also ich war von Anfang an in dem Projekt mit dabei, also ich habe das quasi auch mit designt, mit aufgebaut und war dann auch 2018 der erste Überwinterer in der Antarktis, also quasi die erste Person, die das Gewächshaus in der Antarktis auch betrieben hat.
Das haben Sie in dem Moment alleine gemacht?
Genau, also in der Antarktis selber vor Ort war ich der Einzige aus unserem Projekt, der sich wirklich um alles gekümmert hat, also um die Technik, um die Pflanzen, das ganze Ernten und so weiter. Und ich hatte dann quasi Unterstützung übers Internet, über Telefon von meinen Kollegen hier aus Bremen.
Wie viel Zeit pro Tag ging da wirklich rein, dass Sie sagen, das war wirklich notwendig?
Also ich habe tatsächlich, würde ich mal behaupten, so 4 bis 5 Stunden am Tag mich so um die Pflanzen gekümmert. Also nicht nur um die Pflanzen, aber auch um die Technik, die die Pflanzen am Leben erhält. Und ungefähr nochmal so viel Zeit waren dann die Experimente, die wir für unsere wissenschaftliche Datenerhebung gemacht haben.
Das Labor oder das Gewächshaus Eden-ISS stand ganz in der Nähe der Neumayer 3-Station in der Antarktis. Wie waren die Bedingungen da, insbesondere bei der Überwinterung?
Ja, also es ist natürlich so wie in der Antarktis genauso wie in Deutschland, wir haben Jahreszeiten, auch wenn es natürlich andere Jahreszeiten sind, aber es wird dann natürlich im Winter deutlich kälter. Also wir hatten so niedrigste Temperaturen, waren so minus 44,8 Grad und das ist dann schon sehr kalt. Also selbst mit 3-4 Schichten an Polarkleidung wird einem dann trotzdem irgendwann kalt. Das Gute ist natürlich, im Gewächshaus selber hat man es nicht gemerkt, weil wir da konstant 21, 22 Grad gehalten haben.
Wenn man sich das anschaut, die Lage von Eden-ISS zur Neumayer 3-Station waren ungefähr 400 Meter Luftlinie. Wege gibt's da nicht, aber ich habe gesehen, man ist so ein Seil entlang gelaufen offenbar.
Ja, genau. Also das Seil ist quasi da, wenn das Wetter so ist, dass man nichts mehr sehen kann, so ein sogenannter Whiteout, wenn es wirklich entweder tief hängender Nebel ist oder dichtes Schneetreiben und man teilweise wirklich nicht mal seine ausgestreckten Arme oder Hand sehen kann, dann ist man so an dieser Leine entlang gegangen. Ansonsten ja keine Wege, man stapft dann da durch Schnee und Eis und wenn es halt frischen Schnee gibt, dann ist der auch mal 40 Zentimeter tief und dann sind 400 Meter, fühlen sich dann ganz, ganz schnell an wie mehrere Kilometer.
Warum hat man 400 Meter gewählt und ist nicht näher dran gegangen?
Das ist ja so, die Neumayer Station ist ja für Klimabeobachtung dort unter anderem und es gibt um die Station ringsherum ganz viele Messfelder, also zum Beispiel für Meteorologie, für Klimamessungen, Spurenstoffmessungen und die wollten wir natürlich nicht beeinflussen und ein kritischer Punkt war, dass in der Nähe der Station quasi gemessen wird, wie viel Schnee fällt pro Jahr. Und hätten wir das Gewächshaus da zu nah an der Station gehabt, dann hätten wir die Messungen beeinflusst. Und das wollten wir natürlich nicht, weil wir wollen ja nicht den anderen Wissenschaftlern irgendwie ihre Experimente kaputt machen. Und deswegen mussten wir dann auf so eine Entfernung gehen, wo wir die nicht beeinflussen.
Also sie sind außerhalb dieser Messfelder gewesen.
Genau, richtig. Und man muss auch bedenken, dann auch so, ja, mit weitem Abstand, damit eben wirklich, wenn der Wind mal ungünstig steht, dann trotzdem die Messfelder nicht getroffen werden, ja.
Wie sah denn so Ihr Alltag aus, wenn Sie jetzt alleine so ein Gewächshaus betreuen wie Eden-ISS? Was haben Sie dort gemacht?
Ja, eigentlich ist es ähnlich, also man steht früh auf, frühstückt und dann geht man zur Arbeit. Der größte Unterschied ist eigentlich, man hat kein Wochenende. Also man arbeitet im Rhythmus mit dem Wetter, mit den Pflanzen und wenn Arbeit da ist, dann muss sie gemacht werden. Und ansonsten war bei mir eigentlich so, dass ich den Vormittag meistens im Labor verbracht habe, um Proben auszuwerten. Und dann direkt nach dem Mittagessen bin ich ins Gewächshaus gegangen und habe eigentlich den ganzen Nachmittag dann im Gewächshaus gearbeitet. Und das fängt an bei Überwachen der Technik, Filter tauschen, Geräte säubern, bis hin dann wirklich zu den Arbeiten an den Pflanzen, sprich ernten, neue Pflanzen aussehen, vertrocknete Blätter abschneiden und so weiter.
Jetzt war ja wahrscheinlich nicht alles Alltag. Gerade bei so unwirklichen Bedingungen würde ich mir vorstellen, dass auch Dinge mal kaputt gehen. Es war heute in der Pressekonferenz schon gesagt worden, es sind auch Ersatzteile mitgenommen worden. Hatten Sie mal richtig Schwierigkeiten und mussten Hand anlegen?
Ja, also dadurch, dass meine Saison quasi auch der erste Betriebsjahr war, wir hatten schon relativ viele technische Schwierigkeiten. Und man muss da tatsächlich immer mal wieder reparieren. So ein klassisches Beispiel sind halt Pumpen, verstopfte Filter, was man so aus einem normalen Garten vielleicht auch kennt. Mit dem Unterschied natürlich, dass man in so einem Gewächshaus wie unserem schnell reagieren muss, weil wenn die Pflanzen keine Wasserversorgung haben, dann ist das natürlich durch das erdelose Anbauverfahren, hat man da nur wenig Zeit. Und ja, es ist öfters vorgekommen, dass man abends mit der Crew zusammen sich einen Film angeschaut hat und auf einmal geht der Alarm im Labor los und dann muss man sich anziehen und losgehen und schauen, was ist kaputt gegangen.
Aber nichts, was sie nicht hinbekommen haben, also es konnte immer weitergehen.
Ja, genau. Also wir waren halt wirklich sehr gut vorbereitet, wie bei so einer Raumfahrtmission. Wir hatten sehr viele Ersatzteile und auch die Möglichkeit, an der Neumayer Station durch die große Werkstatt eben auch ad hoc kleine Teile dort vor Ort zu bauen und zu fertigen. Sei es kleine Schlauchadapter, die uns dann ausgegangen sind, die wurden dann eben schnell auf einer Drehbank dort vor Ort einfach schnell hergestellt und dann hatten wir wieder ein Ersatzteil.
Jetzt hatte ich schon gesagt, es handelt sich um ein Gewächshaus. Was haben Sie denn so angebaut?
Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Pflanzenarten angebaut, von verschiedenen Salaten, Blattgemüsen, über Kräuter, zum Beispiel Basilikum lief sehr, sehr gut oder auch Schnittlauch, Petersilie. über Kohlrabi, Radieschen, mehrere Tomatensorten, Paprikasorten, also wirklich eine ganze Bandbreite an Gemüsepflanzen und Salaten, sodass man da eben wirklich immer eine schöne Mischung aus Geschmäckern und Texturen auch hatte.
Jetzt geht es hier um Wissenschaft und Forschung. Das heißt, Sie haben sicherlich viele Auswertungen gemacht und ich denke mir, dass auch noch viele Auswertungen noch laufen. Mit dem Gemüse vor Ort, das haben Sie wahrscheinlich gegessen.
Den Großteil haben wir tatsächlich gegessen. Also wir haben ungefähr so 5-10% beiseite gelegt für Proben und für Analysen und den Rest haben wir halt wirklich gegessen. Also es war wirklich bei mir in der Saison so, dass wir eigentlich jeden Tag frischen Salat auf dem Tisch hatten.
Ich könnte mir denken, dass das in so einer abgelegenen Station eine willkommene Abwechslung ist, die auch so ein bisschen ja das Wohlfühlen verbessert.
Ja, das verbessert das Wohlfühlen wirklich sehr, weil man muss sich vorstellen, man kriegt Ende Februar das letzte Mal frisches Gemüse mit dem Flugzeug aus Kapstadt. Wobei frisch heißt dann auch schon wieder schwierig, weil es ist dann mindestens schon mal eine Woche unterwegs gewesen. Und dann lebt man eigentlich nur noch von den Sachen, die eingelagert sind. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass ja so ein Apfel oder so eine Orange, die kann man auch noch nach 2-3 Monaten auch noch essen. Ja, so ein Salat oder eine Pflaume, die ist dann nach 3-4 Tagen schon weg. Und da dann natürlich ein Gewächshaus zu haben, was kontinuierlich frische Lebensmittel liefert, ist auf jeden Fall eine super Bereicherung für die Crew dort vor Ort und für die Raumfahrt später natürlich auch.
Eden Ice ist wieder hier, wird umgebaut zu Eden Luna, kommt dann 2026 nach Köln. Wie geht's für Sie selber weiter?
Also ich werde dann auch in dem Projekt, bin noch weiterhin so ein bisschen involviert, bin jetzt aber, so wie es in der Wissenschaft üblich ist, auch jetzt schon in anderen Forschungsbereichen unterwegs. Genau. Aber ich bin weiterhin hier beim DLR und werde auch die Kollegen, die jetzt das Projekt Eden Luna betreuen, die werde ich weiterhin unter die Arme greifen.
Super, ich wünsche viel Erfolg für die Zukunft. Danke für die Zeit.
Danke ebenso, danke.
Im ersten Interview mit Dr. Schubert wurde auch die Kooperation mit der amerikanischen Raumfahrtagentur NASA schon erwähnt. Ich sprach mit einer Mitarbeiterin der NASA und konnte mich informieren, was dort anders gemacht wurde und was die NASA sich erhoffte.
Ja, hallo, ich bin Jess Marie Bonczek.
Was hat Sie hier heute hergebracht?
Ja, also wir haben hier unser Eden ISS Gewächshaus. Wir sind jetzt bei DLR und das Gewächshaus ist wieder in Bremen. So, das war nach 5 Jahren in der Antarktis.
Sie haben selber mit dem Gewächshaus gearbeitet und zwar in einem Gemeinschaftsprojekt von DLR und NASA. Ist das richtig so?
Das ist richtig, ja. Also es war 14 Monate unterwegs und halt auch in der Antarktis überwintert.
Und Sie sind ursprünglich von der NASA dazugekommen?
Ja, so ich komme ursprünglich aus den USA und ich hatte bei NASA gearbeitet. Ich bin eine Botanikerin, so ich hatte mit Pflanzen im Raumfahrt gearbeitet und dann hatte eine Idee, aus einer Partnerschaft mit DLR zu machen und so. Und das war die Chance, die Überwinterung zu machen.
Sie sind jetzt noch weiterhin in Deutschland. Bleiben Sie noch?
Ja, gerne. So, ich finde die Kultur, die Sprache, alles hier sehr schön. So nach ein bisschen mehr als 3 Jahren finde ich, dass ich hier richtig zu Hause bin.
Ihre Mission war 2021, die Gemeinschaftsmission NASA und DLR. Was war das Ziel dieser Mission?
So, das Ziel war, viele, viele Forschungsfragen zu stellen. So, wir haben gedacht, so DLR hat einen Teil schon geforscht und von der NASA-Seite hatten wir auch andere verschiedene Forschungsfragen. So, wir haben gedacht, wenn wir das zusammen machen, dann können wir viele, viele Antworten gleichzeitig forschen.
Jetzt waren Sie selber bei der Überwinterung dabei in der Antarktis. Wie ist es das so? Wie fühlt es sich da an im Winter?
Ja, so die Überwinterung ist echt schön. Die Antarktis ist so, ist unglaublich schön. Und wir waren zu 10 in unserer Überwinterungscrew und was für eine Crew wir waren. Und so diese Zeit in der Antarktis hat mein Leben wirklich verändert und es war sehr schön, auf mein Projekt zu arbeiten. Aber ich könnte auch die Kollegin helfen. So, ich könnte auch erfahren und lernen, wie an der Forschung in der Antarktis geht.
Dr. Paul Zabel hatte seine Überwinterung gemacht. Da hatte er das Gewächshaus alleine betreut. War das bei Ihnen auch so?
Das war auch so, aber ich hatte natürlich ein bisschen Hilfe von meiner Überwinterungskurs. So manchmal waren die da, weil die Lust hatten, Pflanzen zu ernten oder andere Arbeit zu machen. Und manchmal brauchte ich die Hilfe. So zum Beispiel von unserem Elektroingenieur hat mir viel geholfen. So es war sehr wichtig, dass wir einander helfen. Wir waren wirklich ein Team.
Gegenüber der Überwinterung von Paul Zabel gab es Experimente, die Sie als erstes gemacht haben, die es vorher noch nicht gab?
Ja, so zum Beispiel hatten neue Pflanzen, so wir hatten die erste Bohnen oder wir hatten neue Paprika-Variante und wir hatten auch weitere Forschung gemacht, so zum Beispiel mit der Psychologie. Wir hatten das komplett verändert und nochmal gemacht und dann hatten wir auch mit wie gesund sind die Pflanzen gearbeitet, so wie viel Kalium oder Magnesium oder Eisen sind in den Pflanzen.
Es wurde in der Pressekonferenz heute gezeigt, dass Resultate auch in die USA geschickt worden sind zur NASA. Was machen die damit?
Ja, so NASA macht viele, viele Arbeit seit Jahrzehnten mit Pflanzen. Die haben zwei Pflanzwachssysteme im Raumfahrt und wir können Blattsenf und Salat und Kräuter und Paprika und Tomaten im Raumfahrt für die Astronauten wachsen. Und NASA hat viele Forschung mit Pflanzen schon gemacht, so welche Pflanzen können im Raumfahrt sehr gut wachsen und wir haben das im Eden-ISS benutzt, so es ist eine gute Liste dabei zu haben, aber auch mit unserer Mikrobiologie mit den Pflanzen und auch Psychologie und wie viel Zeit brauchen das die Astronauten, um die Pflanzen anzubauen. So von der NASA-Seite hatten wir das mitgebracht.
Eden-ISS ist jetzt erstmal wieder da und bekommt eine neue Nutzung als Eden-Luna irgendwann in ein paar Jahren. Wie geht's bei der NASA weiter, wo jetzt Eden-ISS nicht mehr da ist?
Ja, so Eden-ISS ist wirklich einsam aus einem Projekt und das ist genau, warum ich dachte, ich würde gerne mit dem Projekt arbeiten. So von der NASA-Seite, die wachsen oder die bauen im Moment oder entwickeln im Moment kein Gewächshaus. Das ist, warum ich so wichtig, dass wir hier in Bremen das machen. Aber die forschen weiter noch mit, welche Früchte können wir in Raumfahrt wachsen und wir können das wirklich in Eden-Luna benutzen.
Was werden Ihre nächsten Schritte sein?
Also ich mache im Moment meine Doktorarbeit. Ich bin ursprünglich eine Botanikerin, aber ich mache meine Doktorarbeit in Raumfahrtsystem-Ingenieurtechnik. Und so, ich hoffe, ich kann die Systeme besser bauen, weil ich die Pflanze sehr gut verstehe.
Alles klar. Haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg für die Zukunft.
Ja, danke schön.
Die Neumayer Station 3 in der Antarktis wurde schon einige Male erwähnt. Betrieben wird diese Forschungsanlage vom AWI, dem Alfred-Wegener-Institut. Ich konnte in Bremen auch erfahren, welche Rolle Eden-ISS für das AWI spielt.
Tim Heitland ist mein Name. Ich bin vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und dort medizinischer Koordinator, aber auch zuständig für die Überwinterung als Gesamtprojekt.
Heute geht es hier um Eden-ISS, ein Gewächshaus. Auf der Seite des Containers steht Plant Cultivation Technologies for Space. Was ist da die Verbindung zum Alfred-Wegener-Institut?
Die Neumayer Station 3, die wir in der Antarktis betreiben, ist eigentlich ein ganz gutes Analogmodell für die Weltraumfahrt. Deswegen, weil die Station sehr exponiert ist, in Alleinlage, weit weg von der nächsten Zivilisation und der nächsten Möglichkeit zu helfen und einzugreifen. Und das Team ist von der Stärke her wohl auch sehr vergleichbar mit Raummissionen. Wir haben normalerweise 9 Personen, die dort im Winter sind. Und man kann sich vorstellen, die sind dann über 9 Monate eigentlich abgeschnitten von allem, ja, natürlich nicht von sich selbst. Und darin liegt ja auch das Geheimnis, warum es funktioniert, weil wir natürlich ein Team schicken, das das auch handeln kann.
Also geht es bei dem Gewächshaus eben nicht nur in Anführungszeichen um die Anzucht von Pflanzen, sondern da hängt noch einiges mehr dran.
Ich denke ja. Also für uns als Alfred-Wegener-Institut geht es natürlich auch darum, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch unser Auftrag, Wissenschaft dort möglich zu machen. Wir haben den Benefit, dass wir eben wahnsinnig frische Nahrung bekommen, wo wir sonst keine hätten, muss man klar sagen. Und ich denke, dass es aber auch für die Kollegen vom DLR darum geht, einfach die Machbarkeit vor dem Hintergrund, dass der menschliche Faktor eine Rolle spielt, zu prüfen.
Ja, die Psychologie wurde heute mehrfach genannt in der Pressekonferenz. Der Begriff Wellbeing fiel heute. Welche Auswirkungen haben die Möglichkeiten des Gewächshauses für die Überwinterungsmannschaft?
Also der wissenschaftliche Beweis, wenn man so will, der steht noch aus. Dazu gab es natürlich selbstverständlich auch Studien, die aufgelegt wurden. Der nicht wissenschaftliche, anekdotische Beweis, der ist schon lange da. Die Menschen geben uns das Feedback, dass es halt einfach sehr, sehr gut ankommt. Die Tatsache, dass sie dort frische, belebte Materie um sich haben, dass sie Gerüche haben, dass sie dieses Erleben von ich bin exponiert zu Pflanzen, zu Wachstum haben, ja, dass das schon besonders wertvoll ist. Und natürlich ist es auch im Burger recht wertvoll, ein Salatblatt noch zu haben und eine Tomate, das wertet ihn auf.
Es wurde heute hier kurz vorgestellt, ausdrücklich noch als Konzept Eden 2, wo eben ein Gewächshaus Teil der Neumayer Station 3 selber werden könnte, anstatt eines separaten Containers. Dort war dann zum Beispiel auch so eine Art Wohlfühlzone in einem computergerenderten Bild zu sehen. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen können, dass das ein richtiger Pluspunkt ist?
Ja, absolut. Die Tatsache, sich dort aufzuhalten, ist etwas, was auch wirklich geschätzt und genutzt wurde. Ja, also auch jetzt in dem im Eden ISS, also 1.0, wenn man so will, Container, war das etwas, was Menschen wirklich gemacht haben und auch geschätzt haben. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, die Bilder sind ja auch schön, also das sieht ja auch einladend aus. Und sich in der Atmosphäre da aufhalten zu können, ist natürlich gut.
Ja, und wenn das dann nicht mehr 400 Meter weg ist, sondern im Prinzip nur noch eine Tür innerhalb der Station, ist es wahrscheinlich dann eben auch noch sehr viel niederschwelliger und einfacher zu nutzen.
Ja, die Hürde dahin zu gehen, und ich denke, das war auch Teil des Experimentes, ja, einfach zu sehen, was das bedeutet und macht. Aber die Hürde dahin zu gehen wäre, dann würde eigentlich wegfallen, wenn man so will. Zur Eden ISS-Station, wie sie jetzt die letzten 5 Jahre betrieben wurde, musste man über 400 Meter laufen, und es hat bis zu bei uns minus 50 Grad gehabt in meiner Überwinterung. Sie haben teilweise Orkanwinde, also oft sogar, und das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. Da muss man sich dementsprechend kleiden, das dauert eine ganze Weile, bis man das anhat. Da muss man sich aber auch wieder ausziehen, sonst kriege ich einen Hitzschlag im Gewächshaus. Und das kostet Zeit, Energie, Mühe, Nerven. Und wenn das wegfällt, ist natürlich die Hürde geringer. Ja.
Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Am Standort des DLR in Bremen gibt es auch ein DLR School Lab. Dieses Labor nimmt auch Inhalte des Eden ISS-Projektes mit auf. Worum es dabei geht und was man damit bezweckt, hört ihr im nächsten Interview mit Ina Barwig und Maja Gibner.
Hi, ich bin Ina. Ich arbeite beim DLR School Lab Bremen und ich betreue jetzt schon seit einiger Zeit das Eden for Kids Projekt, also praktisch das kleine Eden.
Und ich bin Maja, ich mache das mit Ina zusammen.
Das kleine Eden, wie kam es denn dazu oder was ist das überhaupt?
Genau, am Ende ist es angelehnt natürlich an die großen Missionen, Eden ISS und so weiter. Und wir wollen das natürlich den Schülern und Schülerinnen näher bringen. Das heißt, die arbeiten bei uns 6 Wochen bis zu einem ganzen Schuljahr mit dem Thema Pflanzenwachstum auf Mond und Mars, machen da eigene Experimente, gehen eigenen Fragestellungen nach. Also eigentlich wie die großen, aber eben für die Schule ausgerichtet.
Und wie funktioniert das? Ich meine, Mond und Mars, den hat man jetzt nicht gerade da.
Naja, wir machen das mit kleinen Experimenten. Wir haben verschiedene Phasen. In Phase 1 kommen die Schulklassen erstmal zu uns und dann machen wir verschiedene Experimente zu dem Thema. Unter anderem, was passiert mit Pflanzen im Vakuum? Welchen Boden brauchen Pflanzen? Wir haben auch Marssandimitat, was wir nutzen können für die Pflanzen. Und dann lernen die Schülerinnen und Schüler das eben so besser kennen und kommen dann nachher auch nochmal wieder, um quasi das selbst Erforschte dann in der Schule uns vorzustellen und zu präsentieren.
Dabei werden dann wirklich aber auch Pflanzen angezogen?
Genau, in der ersten Phase erstmal nur Kresse, die wächst am Ende ja überall. Das funktioniert immer super, aber man sieht schon gute Unterschiede zwischen richtiger Blumenerde und dem Marssandimitat. Aber in Phase 2 können die eigentlich machen, was sie wollen, Kartoffeln anbauen, Bohnen.
Gibt es irgendeine Form von Auswertung, was die SchülerInnen da gemacht haben?
Ja, also wir haben ein sogenanntes Forschertagebuch entwickelt für beide Phasen, wo die Schülerinnen und Schüler halt selber dann auch auswerten können, was sie gemacht haben oder dokumentieren können, wie sie gegossen haben und so weiter. Und das wird dann am Ende eben uns auch präsentiert. Wenn sie eigene Fragestellungen haben, dann haben wir so ein bisschen so wie beim echten Eden dann vielleicht auch eine Poster-Session und dann unterhalten wir uns einfach drüber, wie das in der Wissenschaft eben auch so ist. Wie kann man weitermachen? Was können Verbesserungen sein? Und es können sich zum Beispiel auch Jugendforschprojekte daraus entwickeln, andere Schulprojekte. Und das passiert auch tatsächlich relativ regelmäßig.
Jetzt ist das Eden-ISS-Projekt zu Ende, so ist es heute gesagt worden. Es geht auf anderem Wege irgendwann noch weiter. Forschungsergebnisse von Eden-ISS, sind die irgendwie in eure Projekte im School Lab nochmal mit eingeflossen?
Am ehesten würde ich sagen in Phase 2, da haben wir schon noch versucht, den aktuellen Forschungsstand so ein bisschen abzubilden. Aber die Nuancierung ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit den Schulen. Da hält man sich eher an die großen Dinge, die man sich auch gut vorstellen kann. Aber am Ende versucht man es natürlich auch immer so aktuell wie möglich zu halten. Und je nachdem, wie es da weitergeht, ja, kann man vielleicht nochmal eine Ergänzung anbauen mit den aktuellen Entwicklungen.
Wie ist das Feedback der teilnehmenden SchülerInnen?
Also wir haben auf jeden Fall Schulen, die uns sehr toll finden und deswegen sind die auch schon viele Jahre dabei und haben halt immer wieder neue Schulklassen und kommen dann wieder zu uns. Also soweit ich weiß, kommt es sehr gut an bei den Schulen. Wir haben auch immer wieder Anfragen, die wir dann halt leider verneinen müssen, weil wir keinen Platz mehr haben oder nicht mehr genügend Pflanzenboxen, die wir denen mitgeben können.
soweit ich weiß, in mehreren Städten, an mehreren Standorten ansässig, das DLR School Lab. Was ist das DLR School Lab?
Das ist ja gerade schon gesagt, an vielen verschiedenen Standorten, meistens an DLR angeknüpft, aber manchmal auch an eine Uni. Und ja, je nachdem, was das Institut macht, versuchen dann eben die DLR School Labs, diese Themen dann eben auch aufzugreifen. Wir sind das Institut für Raumfahrtsysteme, das heißt, bei uns geht es ganz viel um Raumfahrt, Vakuum, Schwerelosigkeit, Rover-Programmieren, all solche Geschichten. Und es kommen halt Schulklassen einen Tag zu uns und machen dann eben ihre Experimente oder in solchen Schulprojekten, wie Eden for Kids eben eins auch ist, über einen längeren Zeitraum. Und am Ende machen wir ja MINT-Bildung, Raumfahrtbildung, ja, Förderung, sowas in die Richtung.
Ist da auch eine Nachwuchsförderungskomponente drin?
Auf jeden Fall. Also darum geht's ja, die Kinder dafür zu begeistern, dass sie irgendwie Bock haben, dass sie feststellen, Naturwissenschaft ist nichts Schlimmes, das ist was, was super viele Facetten hat, super viel Spaß machen kann. Raumfahrt ist was, was am Ende eigentlich jeden interessiert und selbst wenn man irgendwie schlecht in Mathe ist, kann man da seinen eigenen Zugang zu finden und Mathe ist ja am Ende auch wirklich sehr, sehr spannend. Ja, und im besten Falle, wenn die bei uns rausgegangen sind, das Gefühl haben, Raumfahrt und Naturwissenschaften ist was Tolles, dann haben wir unseren Job gut gemacht.
Wenn man da jetzt interessiert ist, mal beim DLR School Lab reinzuschauen, wo meldet man sich?
Ja, also wir haben eine Chefetage und unsere Chefin kümmert sich darum. Das heißt, man kann einfach eine Mail schreiben und dann fragen, ja, können wir mit der Schulklasse vorbeikommen? Wir haben da Interesse und dann kümmert sie sich darum.
Okay, dann wünsche ich viel Erfolg für die Zukunft, dass ihr immer ausgebucht seid am besten. Und bis dann. Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank an alle, die mit mir gesprochen haben. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen, darunter dieses Mal auch einige Videos zu Eden ISS, die Flickr-Fotoreihe zu Eden ISS und vieles mehr. Da ist wirklich spannendes Material dabei. Zu finden sind die Links im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. In dieser letzten Rubrik geht's immer ein bisschen um den Podcast selber. Da möchte ich einen Blick vorauswerfen, aber natürlich wie immer mit einem Dank beginnen. Für diese Episode war ich zweimal in Bremen und habe dort Interviews aufgezeichnet und die Reisekosten wurden zu einem guten Teil durch finanzielle Unterstützung möglich. Darum möchte ich auch dieses Mal wieder vielen Dank sagen an alle, die den Podcast Auf Distanz finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Sebastian, Norbert, Ralf Jürgen, noch ein Sebastian und Markus. Vielen Dank euch allen. Eine der nächsten Reisen wird mich für 2 Tage nach Köln führen. Hier werde ich voraussichtlich bei der Abschlussfeier der Astronauten-AnwärterInnenklasse 2022 dabei sein. Letztes Jahr begannen Sophie Adenau, Pablo Alvarez Fernandez, Rosemary Coogan, Raphael Lejoie und Marco Sieber für die ESA ihre Grundausbildung. Mit dabei war auch die australische Astronautenanwärterin Catherine Bennell-Pack. Wenn alles klappt, werde ich in Köln dann voraussichtlich noch ein weiteres Interview aufzeichnen. Da wird es um die Luna Analog Facility gehen. Diese Anlage wurde heute schon im Interview mit Dr. Schubert erwähnt. Die ist im Moment auf dem Gelände des DLR im Bau und soll die Simulation von Aktivitäten auf dem Mond ermöglichen, sowohl astronautisch als auch robotisch. Und das in dieser Episode schon erwähnte Eden Luna wird ein Teil dieser Anlage werden. Im Interview mit Dr. Schubert wurde auch das DLR-Institut für Robotik und Mechatronik erwähnt. Hier führte ich im Januar ein Interview zum Projekt Ion, aber auch um das Institut selber wird es in der Episode dazu gehen. Ich hoffe, dass diese Episode im Mai oder Juni erscheinen kann. Dafür steht noch eine Reise mit einem Interview aus. Und noch ein weiteres Thema ist in Planung. Da geht es um das Experiment Mare. Das war hier im Podcast in Episode 69 zum IAC 2022 schon mal kurz Thema. Das Experiment ist mittlerweile mit der Mission Artemis 1 geflogen und es liegen Ergebnisse vor. Über das Experiment und die Ergebnisse soll es noch eine eigene Episode geben. Vor alledem kommt aber noch eine andere Episode, die wird Flugdynamik im All behandeln. Dafür habe ich im Herbst ein Interview am ESOC bei der ESA in Darmstadt geführt. Da geht es dann um Fragen, wie mögliche Flugbahnen für Raummissionen ermittelt werden und wie man sich Himmelskörpern annähert, obwohl man sie noch nicht genau kennt. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.